ich wollte euch heute nochmal jetzt willkommen heißen, Gemeinde zusammen. Genau, wie ihr seht, geht es heute bei mir um versteckte Sünden. Und einige von euch kennen mich ja, und vielleicht kennen auch einige von euch. Anscheinend. Ah, ich muss noch anschalten. Den Typen hier, das ist der Joe Dalton. Für die, die ihn nicht kennen, der Joe Dalton, das ist ein weltbekannter Verbrecher. Und der bricht aus dem Gefängnis aus und jedes Mal, da wird er dann auch wieder von seinem Gegenpart, vom Lucky Luke, eingefangen. Und heute geht es nicht um Joe Dalton, heute geht es um einen anderen Verbrecher. Und der vielleicht ein bisschen was anderes gemacht hat als er. Er hat keine Postkutschen ausgeraubt oder keine Banken überfallen oder die Kasse vom Saloon. Achan, so heißt der Verbrecher, um den es heute geht. Achan hat sich an dem Gebannten für Gott vergriffen. Und um ein bisschen mehr zu verstehen, was er gemacht hat, will ich mit euch Josua 7 lesen. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn des Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da brannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geh hinauf und erkunde das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihre sind wenige. So zogen sie hinauf zum Volk, etwa 3.000 Mann, aber sie flohen von den Männern vor Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Herrn, das Herz des Volkes, und ward zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen? Nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat, wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du dich nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten. Ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten. Ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten. Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen. Mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten hat und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten. Einen Stamm nach dem anderen. Und es wurde getroffen, der Stamm Juda. Und als er das Geschlecht Juda herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Seraphiter. Und als er das Geschlecht der Seraphiter zutreten ließ, wurde getroffen Sabdi. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann wurde getroffen Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Dann gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt. Und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu den, all den Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hat, und führte sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort das Tal Achor bis auf diesen Tag. Wir haben vorhin gesungen: Gott ist gut. Es kommt hier bei dem Text nicht so direkt raus. Aber um euch ein bisschen... ist nicht so wichtig. Um euch den Text ein bisschen näher zu bringen, will ich euch beschreiben, wann er liegt und wo er spielt. Weil ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen mit Josua auskennt, aber der Text spielt genau nach dem Jericho-Feldzug. Das bedeutet, Achan hat sich eigentlich an dem Gebannten vom Jericho-Feldzug vergriffen. Und das ist direkt nach der Wüstenwanderung. Also erst die Wüstenwanderung, dann starb Mose, dann übernahm Josua das ganze Volk, dann kam der Jericho-Feldzug, dann kam die Geschichte über Achan und dann haben sie versucht, einzunehmen mit ein paar Startschwierigkeiten. Jericho hatte ungefähr zur Zeit von Josua 50.000 Einwohner und Ai 5.000. Deswegen hat es auch gereicht, dass man nur 3.000 bis 2.000 Männer schickt, um Ai einzunehmen. Aber in der ganzen Zeit, also die Israeliten zurückgelegt haben von der Wüstenwanderung über den Feldzug von Jericho, wussten sie, dass Gott versorgt. Er war einfach in ihrer Mitte. Sie wussten, dass er bei ihnen ist. Sie haben gemerkt, als sie Jericho überfallen hat, Gott ist da. Und auch in der Wüste haben sie gemerkt, Gott versorgt. Sie konnten da laufen, ohne dass sie die Schuhe wechseln mussten. Und wussten auch am Essen, ihnen mangelt nichts. Und ja, die Israeliten, die sind gar nicht dumm. Die haben so eine kleine Erinnerungshilfe. Ich habe hier auch eine, mein Armband von den 4 Punkten. Es erinnert mich immer wieder dran, an die Grundlagen vom Evangelium. Und dass es wichtig ist, sie zu verkünden. Und die Israeliten hatten sowas Ähnliches. Sie hatten ja ihre Wüstenwanderung und da haben sie sich einen Krug voll Manna in die Bundeslade gestellt. Es hat ihnen geholfen, sich daran zu erinnern, wie Gott versorgt in der Zeit. Und wenn sie das vergessen hatten, hatten sie ja immer noch 38 Jahre Erlebnispädagogik, wo sie eigentlich feststellen müssten, Gott versorgt. Aber Achan, er hat auch die Versorgung erlebt. Er wusste, dass Gott sich um sie, die das Volk Israel kümmert. Und da stellt sich mir die Frage, warum nimmt Achan das? Warum nimmt sich Achan von dem Gebannten des Herrn? Ich weiß, so ein Stapel Gold und ein schöner Mantel ist verlockend. Aber trotzdem, er weiß doch, dass es nicht geht, dass es gegen die Ehre Gottes geht. dass Gott das nicht gutheißen kann. Ach, er nimmt sich einen Mantel aus Babylon, einiges an Silber und an Gold von den Gebannten für den Herrn. Nachdem, was alles Achan erlebt hat, da ist es doch verwunderlich, warum er das macht. Wie kann man so eine Entscheidung treffen, sich am Eigentum des Herrn zu vergreifen, obwohl man weiß, das ist nicht gut. Und obwohl man weiß, dass auch Gott straft. Wir haben das an den Ägyptern gesehen, in Mose oder an allen Ländern, die Feinde von Israel waren. Gott bestraft die, die sich gegen Gott wenden. Und trotzdem fragt man sich, warum macht er das? Warum handelt Achan so? Vielleicht kennt da eine oder andere von euch das Sprichwort, Gelegenheit schafft Diebe. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es hier. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir mit Möglichkeiten um, wo wir wissen, es geht ganz gezielt gegen Gott oder das mag Gott nicht, wenn wir das machen. Und wir tun es trotzdem. Ich will euch erklären, was so schlimm an Achans Verhalten ist. Jericho war die erste Stadt. Die erste Stadt nach der Wüstenwanderung, die sie eingenommen haben. Und in der Bibel ist das Erste was ganz Besonderes. Auch bei Gott. Man liest in 2. Mose 13, Vers 2, dass alle Erstgeburten der Israeliten Gott gebühren. Oder später in 2. Mose 12, 29 bis 33, da geht es um die 10 Plagen. Und alle Erstgeburten der Ägypter werden geopfert, weil da eine ganz besondere Sache für Gott dran liegt. Und dadurch, dass das Erste war, dass Jericho nach der Wüstenwanderung angenommen wurde, war das was ganz Besonderes. Und so wurde die ganze Beute zum Gebannten für den Herrn. Und wenn man 3. Mose 27, 28 bis 29 liest, liegt da drauf die Todesstrafe, wenn man sich am Herrn, dem Gebannten, vergreift. Aber Achan hat nicht nur den Herrn bestohlen, der hat ihm auch die Ehre genommen. Das ist so, wie wenn dein Vater heute Geburtstag hat, du gehst hin, bist ja eingeladen, siehst die ganzen Geschenke, die Torte, nimmst sie, schmeißt sie in Müll, sagst nichts und gehst wieder. Das ist nicht nur Diebstahl oder Sachbeschädigung oder wie immer man das nennen will, das geht gezielt gegen die Ehre deines Vaters. Oder wie im Fall von Achan, gezielt gegen die Ehre des Herrn. Wir müssen in dem Zusammenhang drüber nachdenken, wie gehst du vor, wenn du dich unbeobachtet fühlst? Hätten wir nicht alle ähnlich gehandelt? Oder ja, wie hätten wir gehandelt, wenn wir gedacht hätten, da liegt das Gold, keiner sieht mich, ich kann es mir nehmen und dann verstecke ich es. Wir haben vielleicht nicht so eine Wahnsinnsmöglichkeit, da einen Haufen Gold zu nehmen. Doch wenn wir nicht das Gold vergriffen hätten, wo wären wir schwach? Oder wo nehmen wir Sachen oder machen Sachen, bei denen Gottes Ehre bewusst auf dem Spiel steht, die wir vielleicht sogar auf die leichte Schulter nehmen und uns die Ehre Gottes für uns beanspruchen. Eins ist mir aufgefallen bei dem Lesen des Textes, dass es Parallelen gibt. Zum Beispiel bei Eva. In 1. Mose 3, Vers 6 steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass das eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte und sie nahm von seiner Frucht und aß. Was Ähnliches steht in Josua 7, 21. Ich sah unter der Beute einen kostbaren Mantel aus China und 200 Schekel Silber und eine Stange von Gold, 50 Schekel schwer, danach gelüstete mich und ich nahm es. Also, Achan sah was, er wollte was unbedingt haben, die Gier war ziemlich groß bei ihm. Dann nahm er es sich und dann versteckte es. Das kann man bei jedem Kleinkind auch beobachten. Ich habe euch da ein Video mitgebracht. Es sieht zwar ganz herzig aus, aber es veranschaulicht das, was ich sagen will. Genau.
What did you say?
I'm gonna have a chocolate chips.
You didn't?
No.
Open your mouth. Open your mouth big.
Aaron, did you take any chocolate chips? No. Did you eat any chocolate chips?
Did you eat any chocolate chips?
No.
Ja, genau, das ist im Schweizerdeutschen sagt man herzig, also goldig oder süß. Aber es zeigt doch, wie es über die Jahrtausende trotzdem in uns steckt, dass wir, also ich übersetze mal, er wurde gefragt, ja, hast du diese Schokolade gegessen? Und mit verschmiertem Gesicht, was man ganz gut sieht, sagt er, nee, habe ich nicht. Und irgendwie ist das vielleicht auch bei uns so. Vielleicht ist nicht das Silber, die Schokolade oder der Mantel. Vielleicht sind es ganz andere Dinge. Vielleicht auch aus dem Alltag, wenn man schlecht über andere Leute redet und die davon einfach nichts wissen, hinter dem Rücken. Oder wenn man auf der Arbeit einen Kunden hat, den man eh nicht so ganz so mag und dann berechnet man dem vielleicht 10 Euro mehr, weil er es ja hat. Oder vielleicht sind es auch die Videos, die man sich anguckt, die vielleicht nicht ganz so gut sind, aber und wir wissen das auch, aber man macht es trotzdem. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, Gott die Ehre zu nehmen, indem man seine Gebote übertritt. Und dann handelt man wie Eva oder wie Achan oder wie das Kind oder ja, man kehrt es dann unter den Teppich und man hofft, dass keiner mitbekommt. Ich glaube, das Hauptproblem bei Achan ist gewesen, dass er es versteckt hat. Aber er hat 3 Fehler begangen. Das erste war, dass die Gier, die er hatte, dass er die nicht unter Kontrolle hat. Das zweite war, dass er bewusst Gott die Ehre genommen hat. Und das dritte, er hat versucht, Gott für dumm zu verkaufen. Achan wusste, wer Gott ist. Und Gott kennt Achan genau. Er hat ihn geschaffen. Er kennt seine Stärken und seine Schwächen. Er weiß genau, was in ihm vor sich geht. Und trotzdem macht er das, was er gemacht hat. Und Gott kennt nicht nur Achan, er kennt auch sein Zelt. Er weiß, wo der Schatz von Achan vergraben ist. Und nicht nur Gott kennt Achans Zelt, auch Achans Familie kennt Achans Zelt, weil die bei ihm gewohnt haben. Und das ist wahrscheinlich nicht so ein großes Zelt gewesen. Und deswegen wussten die auch wahrscheinlich, wo Achan die Beute vergraben hat und was er getan hat. Und weil sie es wussten und Gott nicht um Vergebung gebeten haben oder es öffentlich gemacht haben, die Fehler von Achan, wurden sie auch mitbestraft. Aber dadurch, dass Gott Achan kannte und auch sein Zelt kannte, war es eigentlich egal, ob er es versteckt oder nicht. Es wurde ja so oder so aufgedeckt. Sie haben das losgeworfen und es kam raus, Achan, du bist der Schuldige. Und jetzt haben wir so ein bisschen Achan kennengelernt. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist der Unterschied zwischen uns und Achan? Was ist der Unterschied? Wenn man die 5 Bücher Mose liest, und vor allem das 2. und 3., sind manchmal ein bisschen anstrengend, aber es geht um Gesetzestexte. Und wenn man diese liest, dann kommt raus, wir können nicht vor Gott bestehen. Egal was wir machen, wir tun jeden Tag was Gott nicht gefällt. Und als kleines Beispiel, wenn ihr was runterladet, dann poppt da so ein kleines Fenster meistens auf, dann steht da rechts, ich habe die Datenschutzbedingungen und die AGBs gelesen und dann klickt man da drauf, ohne die gelesen zu haben und lädt das einfach runter, weil es ja mühsam ist, sich den ganzen juristischen Kram anzueignen. Aber auch das Schlimmste, was daraus folgen kann, ist vielleicht eine Geldstrafe oder eine juristische Strafe. Aber bei den Gesetzen Gottes, da geht es nicht um Geld, da geht es um dein Leben. Wenn du da was brichst, gebührt dir automatisch den Tod. So, was nun? Was machen wir nun? Wir verdienen den Tod. Was machen wir jetzt? Wie können wir gerecht werden? Ich habe euch zwei Nachrichten, eine schlechte und eine gute. Ich sage euch lieber mal die schlechte zuerst. Die schlechte ist, wir können nicht vor Gott gerecht werden. Wir können nicht aus uns vor Gott gerecht werden. Egal wie wir sind, wie viel wir bedeuten, wie uns die Menschen anhimmeln, was wir tun, wie gut wir zu den Menschen sind. Wir können vor Gott nicht gerecht werden. Und jetzt die gute Nachricht. Und das freut mich. Wir müssen nicht vor Gott gerecht werden. Wir müssen nicht aus uns gerecht werden. Mit all dem, was wir für Schuld aus uns tragen und mit all unserer Schwäche, müssen wir nicht vor Gott gerecht werden. Wir haben vorhin gesungen, dass die Gnade Gottes so hoch wie der Himmel ist. Und das trifft zu. In Galater 2, Vers 16 steht: Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht weiter: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir können weder durch unsere Anstrengungen vor Gott gerecht werden, noch können wir da irgendwie was beitragen, um das Gesetz Gottes zu ändern. Ein Dieb, wenn er vor Gericht steht und er schuldig ist, dann kann er nicht sagen: Ja, sorry Leute, war nicht so gemeint, ich gehe wieder. Dann kommt der Richter und sagt: Du bist schuldig, du musst dafür büßen. Und Gott ist ein gütiger Richter. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir trotz all dem, was wir falsch machen, wieder zu ihm kommen dürfen, und er vergibt uns. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir vor ihm gerechtfertigt sind. Das ist, und wie hat er das gemacht? Indem er Mensch wurde. Es ist wie wenn der Herr Olaf Scholz, unser amtierender Bundeskanzler, sagt: Ja, heute putze ich Bahnhofstoiletten. Und zwar nicht nur irgendwelche sauberen, sondern die dreckigsten mache ich freiwillig. Und so ist es, wie wenn Jesus Mensch wurde. Der König wurde Mensch, er hatte die Möglichkeit, alles zu machen und hat sich entschieden, um Beziehung zu uns zu leben, aus Liebe zu uns Mensch zu werden, damit wir eine Möglichkeit haben, mit ihm eine Beziehung zu leben. Wenn wir begreifen, dass Gott uns ganz genau kennt, dass er uns mit all unseren Fehlern, aber auch mit unseren Stärken kennt, dass er uns vergibt und uns sogar liebt, dann ist das eine ganz neue Freiheit. Wir werden nicht mehr durch das Gesetz bestraft, sondern durch die Gnade Gottes gerettet. Im Galaterbrief argumentiert Paulus, also oft die Frage ist, warum war er aber bei Achan nicht gerecht? Also wir wissen, dass er bei uns gerecht ist, warum war er es bei Achan nicht? Im Galaterbrief argumentiert Paulus nicht mit Abraham. Abraham wurde nicht gerecht, weil er so große Taten tat, sondern weil er glaubte. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und der einzige entscheidende Punkt. Hätte Gott nicht trotzdem Achan verzeihen können? Nein, da auch die Liebe hier eine Rolle spielt. Gottes Zorn hat sich an Achan entladen, weil er aus der Liebe zum Volk die Schuld von Achan nicht hätte sein gerade lassen. Achan hat das Volk beschmutzt und das kann Gott nicht akzeptieren. Das ganze Volk musste unter der Bestrafung von Achans lernen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er so ein bisschen Sünde, die kleine Sünde, die wir manchmal machen, dass sie nicht okay ist. Und Achan hat ja nicht nur sich beschmutzt, sondern ganz Israel vor den Augen des Herrn. Israel hat sich von Gott gewandt, als Achan sich von Gott gewandt hat. Oder denkt ihr, die Familie von den 36 Menschen, die da sterben mussten, weil Achan den Fehler getan hat, nimmt das auf die leichte Schulter. Weil Gott sich so sehr nach Beziehung zu seinem Volk sehnt und auch zu uns, kann er da nicht 5 Grad sein lassen. Jedes Mal, wenn wir die Sünde vor Gott verstecken, glauben wir, er weiß das nicht. Wir glauben, Gott hat nicht die volle Einsicht über unser Leben. Aber wie vorhin erwähnt, er hat uns ja gemacht. Deswegen kennt er uns. Und Achan wusste das. Achan musste sterben, weil er sich bewusst gegen Gott gewandt hat. Bei Gott gibt es nicht nur ein bisschen Schuld. Er will dir seine Liebe schenken, obwohl er weiß, wie schuldig wir eigentlich vor Gott sind. Trotzdem will er uns seine Liebe schenken. Also, wir haben gehört, dass Gott keine Sünde duldet, dass er keine Schuld duldet, dass er vergibt und dass er Beziehung zu uns sehnt. Ja, er möchte und ich möchte jeden einladen, der noch keine Beziehung zu Gott, zu Jesus hat, dass er sie heute eingeht. Und für alle die, das freut mich mega, dass die schon eine Beziehung zu Gott haben, die möchte ich einladen, zu forschen, was Gott von einem will. Wie eine Beziehung zu Gott aussieht. Dazu haben wir zum Glück die Bibel, wo Gott uns immer wieder verkünden darf, was er von unserem Leben will. Und eine Sache ist, ein Teil davon ist, wie in 1. Josua 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und manchmal hilft es auch, anderen Leuten von unseren Schuld zu erzählen. Aber ich finde es wichtig, es vor Gott klar zu machen, wenn wir Schuld vor ihm haben, dass wir sie bekennen. Und da ist wieder die Sache, nicht so ein halbherziges Ding. Gott kennt uns, er kennt unsere Herzenshaltung. Und wenn wir da nur so was sagen, was wir eigentlich nicht so meinen, weiß das Gott auch. Wenn wir Dinge sagen zu Gott, die wir nicht so meinen, das weiß Gott. Er sehnt sich nach Beziehung zu uns und nicht nur so ein halbes Ding. Wer umkehrt, muss ganz umkehren. Da gibt es keine 5% Umkehr, sondern alles. Und so dürfen wir dann die Liebe und die Gnade Gottes erfahren. Amen.